Stell dir vor, du wirst im Job zur besten Variante deiner selbst. Du gestaltest mit, wirst gehört und bringst Menschen und dein Unternehmen voran. Du bekommst die Anerkennung, die du dir wünschst, und deine Karriere kommt so richtig in Schwung. Ich bin Gabriele Strudel-Sollack, Kommunikationsarchitektin, Autorin und Leadership Coach. Und in diesem Podcast, da zeige ich dir praxisnah, wie wir Frauen sichtbar, wirksam und karriereklar werden und mit Macht so richtig klug und konstruktiv umgehen. Boost Your Career, Sister. Schön, dass du da bist bei Boost Your Career, Sister. Wir schließen heute den Themenzyklus, wenn Männer den Ton angeben und du die einzige Frau im Raum bist, mit dem Transfer. Also was können wir uns mitnehmen von dem Gespräch mit Susan Lehmann, die ja in der Verteidigungsindustrie arbeitet als Senior Projektmanagerin, das schon über viele Jahre und zusätzlich noch auch die Regionalsprecherin ist von der Deutschen Gesellschaft für Projektmanagement. Was können wir uns für unsere Praxis mitnehmen? Ich habe mir jetzt das Gespräch gerade nochmal angehört und auffallend ist für mich, in wie vielen unterschiedlichen Kontexten, Lernfeldern und auch sogenannten Räumen sie gelebt und gearbeitet hat. Also Dresden, damalige DDR, später Baden-Württemberg, dann Südafrika und wieder zurück nach Baden-Württemberg. Und das eben auf diesem Senior-Level von Projektmanagement. Und alle diese Kontexte haben natürlich ihre eigenen Spielregeln. Und die hat sie im Laufe ihrer beruflichen Laufbahn tatsächlich auch gelernt, zu erkennen, Codes zu dechiffrieren, Verhalten zu lesen und zu interpretieren. Und das ist immer, bevor wir in die Aktion gehen. Das heißt, nicht irgendwo hineinstolpern und tun, sondern mal lernen, wie laufen hier die Codes? Was gilt hier? Wer wird belohnt? Wer wird sanktioniert? Wie macht man hier Kompetenz sichtbar? Wer spricht hier? Was die Susan im Vorgespräch noch viel stärker betont hat, als wir dann im Gespräch auch gehört haben, ist, dass in der damaligen DDR die Gruppe so wichtig war. Und das Teil der Gruppe sein viel wichtiger war, als herauszustechen. Also das Herausragen aus der Gruppe war nicht unbedingt das, was belohnt worden ist. Und Sichtbarkeit war nicht automatisch etwas Positives. Und wir können uns das vorstellen, manchmal sogar äußerst riskant. Und sie hat aber diese Lernreise gemacht, ja, also von der Prägung, dass die Gruppenzugehörigkeit wichtig ist, zu der beruflichen Rolle, in der sie heute ist, nämlich Projekte, sehr komplexe Projekte zu strukturieren, zu entscheiden, vorbereiten diese Entscheidungen und einfach die Gruppe auch wieder mitzunehmen. Ein Hinweis von mir, weil ich das im Coaching jetzt öfter gehört habe, im 1:1-Coaching, ja, von Frauen, die aus ehemaligen kommunistischen Ländern kommen oder sehr stark aus kollektivistisch geprägten Systemen, wo sie aufgewachsen sind, in denen eben die Zurückhaltung nicht als Schwäche gesehen wird, sondern das ist eine gute Haltung, um Teil einer Gemeinschaft zu sein. Und das ist durchaus auch lebensklug. Eine Herausforderung wird es dann, wenn man in westliche Karrierelogiken eintaucht, also die kapitalistisch wiederum geprägt sind, weil dann heißt es ja permanent, mach dich sichtbar, zeig deine Kompetenzen, sprich über deine Leistung, nimm Raum ein. Also das kann eine große Challenge sein, dafür eignet sich es nochmal genauer hinzuschauen, weil das natürlich sehr viel zu tun hat, auch mit, wie verhandle ich meine Preise, sowohl in der Angestelltenfunktion als auch als selbstständige Unternehmerin. Ich komme zu Susan. Eine enorme Übersetzungsleistung, was sie da geschafft hat von Ostdeutschland, Westdeutschland und im Gespräch jetzt noch einmal neue Codes in Südafrika. Da spricht sie sehr stark von der Beziehungsorientierung. was natürlich bei mir etwas zum Klingeln gebracht hat, weil ich weiß nicht, wer das schon mitbekommen hat, aber ich habe ja meinen Master gemacht in interkulturelle Kompetenzen. Das heißt, dieser ganze Themenkreis und auch meine Großfamilie, die weltball verstreut lebt, die zeigen mir das natürlich auch immer wieder. Und gerade wer international arbeitet, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da den Shift zu machen, Beziehung vor Sache. Genau. Ist für uns im deutschsprachigen Raum manchmal ungewohnt. Und selbst da kann man nochmal genauer hinschauen. Also wir tun so sachorientiert mit Agenda, Ergebnis, Zuständigkeiten, nächster Schritt, Plan A, B, C, Schritt, ta, 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 ta. Und das ist ja auch gut so, aber oft brodelt ja darunter sehr wohl die Beziehungsebene. Und das ist die Herausforderung, dieses Spiel. Beziehungsebene, die Vertrauen schafft, und Sachebene, die den Zug zum Tor hat, gut zu verbinden. Ich möchte gleich mal vorwegnehmen. Also 4 Zitate schauen wir uns an von der Susan und 1 ist gleich zum Thema Beziehung vor Sache. Wir hören uns den O-Ton an, wo sie das so schön ausspricht.
Beziehungsebene spielt eine ganz wesentliche Rolle, um Vertrauen erstmal zu schaffen, Vertrauen aufzubauen. Da geht es weniger darum, schnell direkt eine Lösung herbeizubringen, sondern erstmal wirklich sich kennenzulernen. Das sind die Rahmenbedingungen dann für eine gute Zusammenarbeit.
Und später sagt sie dann noch etwas zu Beziehung vor Sache.
Wir als Deutsche sind da vielleicht, und bin da genauso geprägt, sind eher sehr direkt und manchmal vielleicht auch zu ungeduldig und zu sehr paragraphenorientiert. Von daher ist es was, das muss man einfach lernen, dort mehr mit den Leuten erstmal in eine Beziehung zu treten.
Die Konklusion, die ich jetzt für uns ziehe, ist, dass sie darauf hinweist, man darf sich auf das Umfeld einstellen. Also der Rahmen, die Spielregeln, die Denkweisen waren mal anders in Dresden als in Baden-Württemberg, sind in Wien anders als in Deutschland und da nochmal regionsspezifisch anders, sind in internationalen Projekten anders, sind in Technik-Meeting, also wenn wir jetzt selbst mal branchenspezifisch schauen, auch nochmal anders als in einer Kanzlei oder im Krankenhaus oder wo auch immer du dich gerade befindest. Es gibt nicht nur eine Unternehmenskultur, aber oft gibt es diese Erfahrung, die einzige im Raum zu sein. Susan beschreibt, sie kann Codes lesen und passt sich diesen Gegebenheiten an. Sie versteht den Raum. Und wenn sie Verständnis mitbringt, dann kann sie ihn gestalten. Und das ist das Schöne, oder? Ich habe in der ersten Folge so Zahlen, Daten, Fakten gebracht, wie oft Frauen unterbrochen werden oder so. Da wollen wir uns gar nicht festhalten, sondern wir gestalten, nachdem wir die Spielregeln gut verstanden haben. Also nicht den eigenen Stil auf Biegen und Brechen durchziehen, sondern ihn, ja, für die Situation entsprechend auch zu adaptieren. Und das hilft uns natürlich enorm bei der Weiterentwicklung. Ich habe natürlich eine Frage mitgebracht, so eine Reflexionsfrage, die du dir stellen kannst. In welchem beruflichen Raum bewegst du dich denn gerade? Welche unausgesprochenen Regeln gelten dort? Und je mehr unterschiedliche Unternehmenskulturen schon kennengelernt hast, desto einfacher wird es auch, diese Codes zu lesen. In der Regel darfst du sie selbst herausfinden und sie werden dir nicht direkt mitgeteilt. Außer, ich finde das so süß, ich habe ja auch so Workshops in Krankenhäusern, gerade auch wenn es um Interkulturelles geht. Und da ist es immer hilfreich auf den Stationen, wenn die Neue erfährt, welches Heferl, welche Tasse sie gerade eben auch nicht nehmen soll, weil die der Kollegin X gehört und die sonst ganz, 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 ganz schief und konsterniert schauen wird. Also das, manchmal erfährt man es, aber in der Regel muss man es selber herausfinden. So Unterfragen, wer bekommt denn die Aufmerksamkeit? Gibt es jemanden, der vielleicht sogar unterbrechen darf? Wer darf emotional werden, wer nicht? Und wer wird als kompetent gelesen und warum? Ja, lassen wir es dabei mal stehen. Zitat 1, Beziehungsorientierung vor der Sachebene. Schauen wir uns gleich mal das Zitat 2. Struktur führt durch den Raum.
Eine Spielregel für mich ist erstmal ganz klar auch, wenn ich ein Meeting ansetze, dass da halt auch eine Agenda existiert. Ganz einfach, weil das auch die Agenda eine gewisse Art und Weise dir eine Möglichkeit gibt, Spielregeln einzuhalten.
Und dann nochmal ganz pointiert dieser Satz.
Wer die Struktur vorgibt, der managt das Meeting.
Und das ist ein sehr weiser Satz aus unserem Gespräch, denn manchmal kommt es ja tatsächlich vor, dass nicht die ranghöchste Person durch ein Meeting führt, sondern dass andere Personen innerhalb des Meetings die Orientierung geben. Als Kommunikationsarchitektin nenne ich das den Decision Frame, also den Entscheidungsrahmen. Ich eröffne ein Meeting nicht, indem ich so die innere Haltung habe, naja, schauen wir mal, was heute dabei rauskommt. Sondern ich stelle von Anfang an klar, welches Ergebnis ich am Ende haben will. Beispielhaft, Ende dieser halben Stunde möchte ich, dass wir entschieden haben, ob wir Variante A oder B weiterverfolgen. Oder am Ende dieses Meetings sollen drei Dinge klar sein. Wer übernimmt welche Aufgabe? Bis wann liegt das Ergebnis vor? Und welche Entscheidung brauchen wir danach vom Steering Committee? Sehr klar. Das verändert nämlich sofort die Energie. Und es bringt im Prozess des Meetings eine gute Möglichkeit, wieder zurückzuführen, wenn jemand sehr ausschweifend an den Rändern zu erzählen beginnt. Weil dann kann ich mich auch wieder darauf berufen und sagen, danke, liebe Person, lass uns das kurz prüfen. Zahlt das gerade in unser heutiges Ergebnis ein? Dann bleiben wir dran, ja? Aber wenn nicht, dann machen wir doch einen eigenen Termin damit. Also, das kann ganz freundlich sein und zugleich eine klare Orientierung geben. Das ist Leadership. Dort wollen wir hin. Und am Ende wird natürlich zusammengefasst. Wer macht was, wann, in welcher Qualität, wer ist der Owner, wer braucht wessen Input und wann überprüfen wir auch den Fortschritt. Das klingt sehr banal. Und alle wissen, dass es unheimlich viel Meetingzeit gibt, die einfach versessen wird, weil genau diese Dinge nicht geklärt werden. Eine Reflexionsfrage für dich. Wenn du Meetings eröffnest, wie machst du das? Wie leitest du die? Machst du diesen Decision Frame, der dir einfach sehr, sehr viel Effektivität auch sichern wird? Und wenn du drinnen sitzt als Teilnehmerin, und die leitende Person eben nicht sehr gut durchführt, ist die Frage, kannst du ein Angebot machen? Also in einem bilateralen Gespräch, sicher nicht im Meeting, sondern mal so extra, dieses, du, soll ich dich da unterstützen und bei der Agenda einfach mal drauf schauen, dass wir eine haben und dass wir sie einhalten. Ich könnte da durchaus die Moderation übernehmen, wenn dir das recht ist. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Wir gehen zu Zitat 3. Sich nicht mehr unterbrechen lassen.
Früher habe ich mich dann stoppen lassen und dann habe ich gedacht, so, jetzt gibt's doch gar nicht, jetzt hat er mich unterbrochen. Aber ich habe dann auch irgendwie keine Möglichkeit mehr gefunden, für mich da wieder einzusteigen.
Und dann sagt sie?
Und jetzt mittlerweile ist es so, ich lasse mir das Wort und ich gehe dann zwar auf den Einwand ein, aber ich sage, ich möchte meinen Gedanken noch zu Ende sprechen und dann können wir gerne ihren Gedankengang verfolgen und wir können uns da auch gerne austauschen.
Und dann gibt es noch einen Satz von der Susan.
Aber ich würde mich heutzutage niemals mehr von jemandem abrupt unterbrechen lassen in meiner Aussage oder meiner Meinung, die ich da äußern möchte.
Worauf ich eingehen möchte, ist dieses kleine, wichtige Wort mittlerweile. Mittlerweile ist es so, ich lasse mir das Wort nicht mehr nehmen. Da erfahren wir was von ihrer Lernreise, denn offenbar war das nicht immer so. Sie sagt auch nicht, das muss man können, sondern das ist etwas, was sie gelernt hat. Und das ist eine wichtige Botschaft, denn das bedeutet, wenn sie es gelernt hat, können wir das auch lernen. Allerdings braucht es dafür auch eine Strategie und ein bisschen ein Wissen, wie ich das mache. Denn dieses Phänomen, das gibt es. Je nach Unternehmenskultur ist es mehr ausgeprägt oder weniger ausgeprägt. Aber der Begriff dafür ist Mainterrupting, also setzt sich zusammen aus dem Begriff Mann männlich und Interrupting unterbrechen. Und gemeint ist wirklich das unnötige Unterbrechen einer Frau, oft durch einen Mann, mitten im Satz, mit ergänzenden Bemerkungen oder einem Themenwechsel oder einem schnellen Ja-Ja. Ich weiß schon, was du meinst. Und dann wird selber fortgeführt, was der eigentliche Gedanke war. Dann ist der Raum weg. Dann ist die Souveränität weg. Das heißt, meistens macht es Sinn, sich das auch wieder zurückzuholen. Und hier gleich ein paar Ideen, was man tatsächlich tun kann, wenn man unterbrochen wird. Also man kann einerseits weitersprechen, ohne Pause, ohne sich zu entschuldigen. Man kann sagen, ich spreche noch. Oder ich führe noch meinen Gedanken zu Ende. Oder manchmal auch ganz witzig, willkommen in meinem Satz. Und was du schon merkst, nicht alles passt für jede Situation, nicht jede dieser Strategien passt für jede Hörerin. Aber sich's mal grundsätzlich zu überlegen, das ist etwas, das zahlt sich aus. Man kann es auch körpersprachlich kombinieren, zum Beispiel mit einer hochgezogenen Augenbraue oder einer Haltung, die plötzlich etwas aufrechter ist. Je nachdem, wie die Situation ist, wenn die sehr aggressiv ist, dann hilft es auch tatsächlich mit der Hand, eine Stoppbewegung zu ergänzen. Wo wir das zum Beispiel gesehen haben, ist ein YouTube-Video im Wahlkampf von der Kamala Harris. Und dieses Video heißt I'm Speaking. Und da kombiniert sie mit ihrem Kontrahenten, dem damaligen Vizepräsidenten, dieses I'm Speaking mit der Handbewegung, weil sie dort wirklich sehr, sehr stark unterbrochen und angegriffen worden ist. Das ist Gott sei Dank nicht in allen Unternehmenskontexten so, aber wenn, sollst du einfach wissen, was du tun kannst. Wichtig ist, nicht in die Rechtfertigung zu gehen. Und was du auch machen kannst, und das ist besonders schön, wenn es einer anderen Person passiert, dass sie unterbrochen wird, dann wirklich in die Meeting-Kultur auch einzugreifen und zu fragen, du, kannst du die Person XYZ bitte ausreden lassen? Ich möchte hören, was sie zu sagen hat. Oder Person XYZ, kannst du den Gedanken bitte nochmal fertig ausführen? Ich habe den wichtig gefunden, aber wir haben ihn nicht ganz gehört. Ja, das sind so kleine Sätze, aber die verändern die Meetingkultur. Frage an dich als Hörerin, hast du so einen Satz, wenn du unterbrochen wirst? Und es geht nicht darum, jedes Mal zu kämpfen. Wichtig ist zu unterscheiden, wann tue ich es nicht. Und dass du etwas hast, dass du also nicht sprachlos der Situation ausgeliefert bist. Wenn du davon mehr willst, ich weise darauf hin, ich habe einen Workshop, der speziell darum geht, wenn man das Gefühl hat, oft unterbuttert zu werden und unter Wert verkauft zu werden. Der Workshop heißt freundlich durchsetzen statt genervt aushalten. Und der nächste Termin ist am Freitag, den 11. September, Freitagnachmittag ab 14 Uhr. Also wirklich besonders effektiv, wo wir vor allem auch schauen, auf welcher Sprachebene löse ich solche Themen. Manchmal ist es die verbale Sprache, aber manchmal ist es tatsächlich sinnvoll, über Gestik zu arbeiten, über Mimik zu arbeiten. Und vor allem, was mache ich, damit ich nicht in diese Rechtfertigungsfalle komme, ja? Weil dort verliere ich sofort Souveränität und das wollen wir nicht. Wir wollen das sehr freundlich und souverän lösen, solche Situationen. In den Shownotes siehst du dann alles zum Workshop freundlich durchsetzen statt genervt aushalten und natürlich auf meiner Webpage. Lass uns jetzt zum vierten Zitat kommen. Lernen darf auch schmerzhaft sein. Wir hören uns den O-Ton an.
Also die Wege des Lernens können schmerzhaft sein, weil es ist gut, wenn man einen Mentor hat. Ich hatte auch einen Mentor gehabt, der mir ganz klar gesagt hat, was gut ist und was nicht gut ist.
Und dann sagt sie noch,
Und oftmals möchte man vielleicht diese Dinge, die ja nicht so gut sind, nicht so ganz direkt hören, aber es sind die, die halt, diese Direktheit bringt dich aber wirklich zum Nachdenken.
Und so ist es doch, oder? Das können wir sicher übertragen in unser eigenes Leben. Es braucht beides. Es braucht die Bestätigung und die Korrektur, um sich gut weiterzuentwickeln. Wir brauchen die Menschen, die uns stützen, emotional Halt geben. Genauso wie eine fachliche Expertise, die uns weiterbringt. Ist nicht immer angenehm, aber sehr wertvoll. Und wenn du dazu ein theoretisches Konzept haben möchtest, ich finde sehr gut den Ansatz von der Kim Scott. Sie beschreibt in dem Konzept von Radical Candor, übersetzt am einfachsten mit die radikale Offenheit oder die radikale Aufrichtigkeit, eine besondere Kombination, nämlich menschlich zugewandt zu sein und zugleich eine klare Direktheit, die nicht verletzend ist, nicht abwertend ist, sondern freundlich, zugewandt, aber ehrlich. Weil sie sagt, oft neigen wir dazu, dass wir die Beziehungsebene erhalten wollen und dann geben wir halt so ein geschöntes Feedback und nicht die Eindrücke, die tatsächlich bei uns entstanden sind, aber so kann sich die Person nicht weiterentwickeln. Das ist natürlich rollenabhängig und es ist auch abhängig, ist die Bereitschaft der Person da, die dieses Feedback bekommt, weil ungefragt brauchen wir das nicht geben, außer wir sind in der vorgesetzten Funktion und wollen jemanden wirklich weiterentwickeln. Also da ist noch einmal ein Rollenunterschied, den wir gleich mal mitdenken dürfen. Die Frage jetzt an dich als Hörerin. Gibt es jemanden, von dem du ehrliches Feedback bekommst? Also nicht nur Applaus oder ein passt schon, sondern tatsächlich inhaltlich, wo du dich weiterentwickeln darfst. Und da darf man sehr, sehr dankbar sein, wenn man so jemanden hat. Und es ist wichtig, auch sich diese Menschen an die Seite zu nehmen. Also ich habe jetzt gerade auch erst begleitet im Einzelcoaching jemand, eine ganz hohe Rektoratsstelle an einer Universität, und sie hat mit dem Antritt ihrer Stelle auch ihr Team aufgefordert, bitte seid ehrlich mit mir, irgendwann einmal könnte es passieren, dass ich die Dinge nicht sehe, aber sagt sie mir angemessen, also wirklich im Gespräch, sprecht es aus, ich bin dafür zu haben, behalte mir aber natürlich vor, mir meine eigenen Gedanken zu machen und eigene Entscheidungen zu treffen. Also das ist auch wichtig. Nicht jedes Feedback muss ich in Taten übersetzen. Ja, bevor ich jetzt in die Verdichtung gehe, spreche ich noch eine Einladung aus, weil wir heute so viel über Leadership gesprochen haben. Also wenn du für dich selber einen Check machen willst, wo stehe ich denn gerade, dann gilt diese Einladung. Ich habe ein Webinar, das heißt in 7 Schritten zur souveränen Leaderin. Es ist kostenlos. Es ist Ende des Sommers, freitags 28.08. und 4.09. jeweils in der Früh. Und da gehen wir diese 7 Schritte durch, sehr systematisch, wie ich so aus der Coaching-Praxis das ableite, wie man tatsächlich Leadership aufbaut. Und nach jedem Impuls hast du dort die Möglichkeit, auch selber zu schauen, wo stehe ich denn gerade. Es gibt ein Workbook dazu. Es ist sehr, sehr inhaltsstark. Am Ende stelle ich für die, die Interesse haben, auch noch das Programm vor, Female Boost Club. Das ist eben das Leadership-Programm, wo das dann in den Transfer geht und verdichtet wird für 12 Wochen des Miteinanders. Gibt da nur 12 Plätze, die sehr exklusiv auch vergeben werden durch Kennenlerngespräche. Also man kann sich nicht einfach anmelden, sondern ein Gespräch mit mir geht voran, um zu schauen, passt das denn für die Gruppe und auch für die Interessenten und für mich. Und wenn dich das interessiert, dann bitte trag dich ab sofort auch in die Warteliste ein. Auch da hast du den Link dann in den Shownotes, weil natürlich diejenigen bevorzugt werden, die auf der Warteliste stehen. Wir gehen in die Verdichtung. Also erstens, Räume, Kontexte, Unternehmenskulturen, Abteilungskulturen haben ihre Codes. Und jeder berufliche Raum hat auch die unausgesprochenen Spielregeln. Wer diese Codes lesen kann, gewinnt an Handlungsspielraum. Egal ob in der DDR, in Baden-Württemberg, in Wien, in Südafrika, ist immer die Frage, was gilt hier und wie entsteht Vertrauen. Das ist zentral für Leadership-Kompetenz. Also nicht naiv in einen Raum hineingehen und hoffen, dass alle fair spielen. Das, ja, das glaubt man zu Beginn seiner Karriere, aber irgendwann einmal merkt man, dass es nicht so ist. Mach sein Analysieren. Transfer für dich. Nimm das mal im nächsten Meeting wahr und beobachte mal, was abgesehen vom Inhalt da an Dynamiken läuft. Zweitens. Struktur ist eine Form von Leadership. Wenn du ein Meeting leitest, dann schau, ob du im nächsten Meeting auch wirklich gut durchführst mit einem klaren Ergebnisrahmen. Und der nächste machbare Schritt ist vielleicht, dass du tatsächlich das Meeting startest mit dem Satz: Am Ende des Meetings möchte ich, dass wir, und dann kommen die Ergebnisse. Und zum Schluss das Beenden mit: Wer macht was bis wann? Wir gehen nicht auseinander, bevor das nicht geklärt ist. Drittens, Sprachraum muss manchmal aktiv gehalten werden. Also Unterbrechungen, die passieren. Ich kann mir überlegen, kann ich die jetzt durchgehen lassen? Oder ist es wichtig, dass ich hier mich auch verteidige, zu Wort melde? Und überleg dir mal, welcher Satz für dich passen könnte, ob es ist, ich spreche noch, ich führe den Gedanken noch zu Ende oder ich komme gleich nochmal auf Ihren Punkt zurück. Vorher führe ich meinen Gedanken aus. Ja? Also im Ernstfall einfach wissen, was mache ich. Und viertens, Thema Entwicklung braucht ehrliche Begleitung. Das Feedback nicht als Angriff zu verstehen auf meinen Wert, sondern als Information für meine Wirksamkeit. Das macht mal einen Riesenunterschied. Und dann tatsächlich auch zu schauen, habe ich denn jemand, der mir Feedback gibt und möchte ich auch jemanden anbieten? Wie gesagt, anbieten ist die eine Sache. Ob es die andere Person dann will, ist eine andere, außer du bist in der vorgesetzten Rolle. Die große Verdichtung. Wenn Männer den Ton angeben und du die einzige Frau im Raum bist, dann geht es nicht darum, dass du dich 1:1 anpasst an die sprachlichen Codes, aber erst verstehen und dann gestalten. Das ist die Souveränität, die in der Praxis funktioniert. Womit wir jetzt schon schauen, was ist im nächsten Themenzyklus, was wartet da auf euch? Ich habe mir vorgenommen, hinzuschauen, was sind späte Karrieren, also so ein beruflicher Aufstieg in der zweiten Lebenshälfte, und habe dazu auch schon eingeladen eine Expertin, die CEO von einem börsennotierten Unternehmen geworden ist. Also wenn die Kinderphase nicht mehr so intensiv ist und der Beruf wieder mehr an Fokus gewinnt, was ist da möglich und was hat sie gemacht und was müssen wir im Vorfeld wissen, damit das gelingen kann. Also späte Karrieren, der berufliche Aufstieg. Und damit verabschiede ich mich heute und sage, schön, dass du dabei warst. Baba und boost your career, Sister.
Wenn dir ein bestimmtes Thema auf dem Herzen liegt, dann melde dich doch direkt bei mir. Vielleicht mache ich sogar einen Themenzyklus daraus. Schreib mir auf gabriele@solak.at oder schau dich doch gleich auf meiner Karriereseite um. Alle Infos dazu findest du auf www.solak.at. Und besonders empfehle ich dir natürlich meinen Female Boost Club. Der startet zweimal im Jahr. Du kannst dich auch zum 1:1 Coaching melden oder rufst einfach an und wir reden persönlich darüber, was genau ich für dich tun kann. Alle Infos findest du in den Shownotes. Baba und boost your career, Sister. Schön, dass du da warst. Gemeinsam können wir die Jobwelt zu einer besseren machen.